sind reich, hat der jülichische Herzog Wilhelm V. einst gesagt. Es ging nicht um Geld oder Gold, sondern um die kulturelle Vielfalt. Und genau darum geht es im herzoglichen Podcast. Um Menschen mit Ideen, die unsere Region gestalten und voranbringen.
An was denkst du, wenn du das Wort Punkrock hörst?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Weil Punk und also der Begriff Punk an sich ja schon so weit gefächert ist und in so viele Bereiche so reinstrahlt. Aber sagen wir mal, wenn Punk, das Wort Punk mit Rock gemischt ist, also Punkrock, denke ich schon in erster Linie an Musik und an die Musik, die mich früher so begleitet hat, mit der ich aufgewachsen bin, so, die mich geprägt hat.
Und welche Assoziation verbindest du mit Piano?
Ach, Piano ist das Instrument, das ich beherrsche, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Ne? Also ich kann mich dran setzen, einfach losspielen und das geht nur, weil ich das als Kind gelernt habe. Oder viele andere werden das bestimmt bestätigen können. Ich weiß nicht, seit wann du Gitarre spielst. Aber
ja, eigentlich seit 15, 16.
Ja, obwohl das ist nur ein bisschen später. Ich hatte so mit 6 Klavierunterricht so und also ich kann mir ein Leben ohne Klavierspielen eigentlich gar nicht vorstellen. Du weißt, das ist halt einfach so im Blut. Oder das werden bestimmt viele, die ein Instrument als Kind gelernt haben, auch bestätigen können. So. Und eine Sache im Klavierunterricht an der Musikschule Jülich, war auf jeden Fall immer, ich hatte keinen Bock auf Klassik und auch keinen Bock auf Jazz. Ich wollte immer nur Rockpiano spielen. Es war so eine zweiteilige Reihe mit so, weiß ich auch so Boogie-Woogie-Sachen und eher so Pop-rockigen Sachen. Und danach ist mein Lehrer an mir verzweifelt, hat gesagt, Uli, mehr kann ich dir nicht beibringen, wenn du jetzt keinen Bock hast hier auf Jazz und Klassik. Und dann habe ich ihn verlassen.
Wer war das?
Herr Kramer war das.
Ah, ohne. Damals noch.
Ja, damals noch.
Ich habe angefangen mit der Geige. Da war ich tatsächlich auch so 6, 7 Jahre alt. Aber das hat sich dann nicht so gehalten.
Ah ja, krass. Ich finde halt auch, ey, für 6-jährige Kinder ist Geige nichts. Es tut ja weh, wenn man spielt. Weißt du? So erstmal das Finger, das Runterdrücken und so. Und das Coole an Klavier ist ja, du drückst auf eine Taste und dann kommt halt ein Ton und du kannst es irgendwie leichter begreifen, ohne so, dir so eine Technik aneignen zu müssen, die du erstmal brauchst. Alle Wege führen nach Rom. Ne?
So ist das.
Also, es gibt kein Geheimrezept. Aber ich bin froh, dass ich Klavier lernen durfte als Kind. Also sonst säßen wir jetzt nicht hier. Sonst würden wir jetzt hier nicht quatschen.
No? Deswegen, die dritte Frage hast du schon beantwortet. Wieso Piano? Kommt doch eigentlich im Punkrock gar nicht vor. Aber damit bist du praktisch sozialisiert worden.
Genau. Ja, und also weiß ich nicht, jetzt, wo man das dann so macht, fühlt sich dann auch irgendwie organisch an, so mit der Vergangenheit, die ich habe und mit den Bands, in denen ich gespielt habe und in denen ich spiele. Aber stimmt, viele fragen dann so, oh, Piano und Punk, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Also ich glaube schon, ich meine auch so im Rock'n'Roll oder so, also Klavier ist jetzt ja kein Instrument, was jetzt total genrefremd wäre. Aber es stimmt schon. Ja, also es ist relativ ungewöhnlich, aber so, wo ich es jetzt miteinander verbunden habe, fühlt es sich total an, als hätte es immer schon zusammengehört.
Also bei Saxophon, Gitarre musst du dich schon ein bisschen reindenken, oder?
Ja, ich meine, also es gab so zwei Schlüsselerlebnisse für mich. Die erste war, dass mir irgendwann aufgefallen ist, ey, ich bin ja der Sänger. Ich brauche ja gar keine Band. Ich kann das ja alles alleine spielen. So bisher war es eigentlich schon immer für mich, oder Musik machen war für mich eigentlich schon immer im Bandkontext gedacht. Und das war aber so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ey, ich kann mich eigentlich ans Klavier setzen, aber was spiele ich dann? Also die Idee kam so ein bisschen auch vor Corona schon, als meine Bands sich aufgelöst haben, dass ich dachte, wie kann ich denn weiter auch alleine Musik machen? Und das Quatsch habe ich dann gesagt, ja, dann muss ich halt mal ein Klavieralbum machen, aber hatte halt überhaupt gar keine Idee, wie das klingen könnte oder was für Songs ich spielen will und so weiter. Das war irgendwie auch so ein Prozess über Wochen und Monate. Irgendwann dachte ich, ja, covern, okay, aber covern war immer so ein bisschen verpönt. Ne? Ich will jetzt keine Top-40-Coverband werden. Und kam dann halt eben irgendwann nach Wochen, Monaten dann einfach auf die Idee, okay, vielleicht müssten es halt die Songs sein, die mir was bedeuten. So, und so kam ich dann irgendwie drauf, dass ich irgendwann halt diese Alben ausgewählt habe und diese Bands, mit denen ich, als ich klein war, diese Bands auch zum ersten Mal gehört habe. Und das hat sich, also ne, wie sich das so entwickelt hat, einfach als total stimmiges Konzept rausgestellt.
Die Bands, die du coverst, haben keine Keyboarder. Warum hast du gerade diese Songs ausgewählt?
Das ist ja vielleicht auch irgendwie das Schöne daran, oder deswegen mache ich die Songs damit auch so ein bisschen zu meinen eigenen, weil sie halt im Soundgewand daherkommen, der halt grundverschieden ist vom Original Song. Und es fühlt sich tatsächlich auch schon irgendwie ein bisschen an wie mein Song. Zumindest auch so. Ich habe jetzt auch ein erstes Konzert gespielt und so, und da hatte ich dann auch so den Eindruck, ich habe eigentlich was vorbereitet, wo ich den Leuten was von mir zeige. So, hey, hier, das sind die Songs meiner Jugend, die bedeuten mir was und für die brenne ich und für die sitze ich hier für euch am Klavier. Und man merkte aber, dass das auch die Songs der Leute waren, die vor der Bühne standen. So, und das war total abgefahren zu sehen, weil ich bin jetzt nicht mit dem Anspruch hingegangen und habe gesagt, ich cover jetzt die besten Punk-Songs der 80er, 90er von heute, weißt du, und jetzt mache ich hier Green Day, Offspring, Blink 182, sondern es sind halt eben die Songs, die mir was bedeuten. So. Und, weißt du, es war interessant zu sehen, dass es zufällig auch die Hits von ein paar anderen waren. Und das hat es halt auch so schön gemacht. Oder jetzt merke ich so, ah, wie cool. Ich glaube, das ist echt ein cooles Konzept, so, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich gut, in dem ich Konzerte spielen kann, in dem aber auch andere Leute hinkommen können und das auch irgendwie mit abfeiern können.
Mal einfacher wäre es vielleicht gewesen, wenn du mit Gitarre rangegangen wärst. Da hättest du einfach mal versucht, das nachzuspielen. Aber
Meinst du, ich dachte ja, mit Gitarre, das machen sie doch alle, oder? Da stehen sie doch alle, die ganzen Sänger stehen da mit ihrer Akustikgitarre vorm Lagerfeuer und spielen halt die Songs. So, da dachte ich irgendwie, das gibt es ja auch alles schon. Und dafür bin ich halt auch nicht ein gut genuger Gitarrist. Also ich kann halt Powerchords spielen und die Lagerfeuer-Akkorde weiß ich, wo die sind. Aber ich bin auch immer zu lahm mit dem Wechseln und so. Und wenn, finde ich, muss man ja auch irgendwie da stehen und das geil spielen können. So.
aber wie machst du das? Wie näherst du dich dann diesen Kompositionen, die auch nicht deine sind?
Ach, also ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer schon auch am Klavier geschrieben oder auch Songs rausgehört früher und so. Und eigentlich wahrscheinlich wie jeder Gitarrist auch so, ne? Ich suche mir die Grundtöne raus, schreibe die auf dem Papier als Buchstaben und dann spiele ich ein bisschen mit. Und eine Sache, die für mich immer entscheidend ist, ist halt, wie das so zu meiner Gesangsrange passt. Und dann transponiere ich eigentlich halt immer noch mal ein bisschen rum. Meistens muss ich ein bisschen tiefer machen. Die ganzen amerikanischen Bands singen irgendwie höher. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber so, damit meine Stimme gut klingt und damit es auch Spaß macht, abends zu spielen und vielleicht hat man auch ein bisschen wenig geschlafen oder zwei Bier getrunken, dann kommt man nicht mehr so hoch, habe ich mir das halt in meine Wohlfühltonlage transponiert. Und dann ist es aber auch so, ja, also ich versuche das Tempo des Songs auch irgendwie mitzuhalten, diese Energie zu transportieren so und ich spiele es eigentlich ein bisschen wie eine Rhythmusgitarre, muss ich sagen. Also habe ich nicht das Gefühl, ich mache da so eine klassische Komposition draus, sondern ich spiele so, ne, wie ich das mit der Gitarre auch gemacht hätte.
Erinnerte mich so teilweise etwas an diese ganz frühen Sachen, so Jerry Lee Lewis, so in den 50er Jahren. Da wurde ja auch ganz viel Hämmerklavier quasi gespielt.
Ja.
Und so ähnlich machst du das ja auch.
Ja, stimmt, obwohl, also das ist natürlich eine Zeit, die weit vor meinem musikalischen Bewusstsein liegt. Aber ich glaube auch, dass es das schon gab. Also diese Rock'n'Roll-Pianisten und so, die waren, also da vielleicht muss ich mal ein paar Videos gucken, bevor ich auf Tour gehe und mir noch ein paar Posen abgucken. Aber hast du recht, ja, auf jeden Fall.
Denn da kam für mich auch diese Power mit rein, die du ja gerne auch oder die du auch mit rüberbringst.
Genau, ich dachte nämlich am Anfang auch, oder sagen wir mal, wenn ich andere Klaviercoverversionen gehört habe, die dann meistens irgendwie eine Ballade sind, also warum auch immer, denkt man die ersten 20 Sekunden so, oh ja, krass, cool, der Song als Ballade und so. Und dann aber nach einer Minute ist es halt so, oh, dann ist es auch schon wieder vorbei, die Spannung. Und was ich auch cool fand, als ich die Sachen live gespielt habe, also ich habe ein Probekonzert gemacht hier nebenan in der Kneipe auf der Straße, wo so Laufpublikum vorbeikam beim Vetteler Musik. Und die haben überhaupt gar nicht, ne, ich sitze da so am Klavier und fange an zu spielen, die haben damit gar nicht gerechnet, was dann so passiert, ne? Also dass man halt dann eben mit so einer Energie diese Songs spielt und nicht wie sonst der Barpianist an der Ecke halt ne, sein für Elise runterdudelt.
Also du hast schon gesagt, du arbeitest ein bisschen am Pitch. Gut, die sind auch im Studio meistens ausgeschlafen. Womöglich pitchen die da auch hoch, aus bestimmten Gründen, wer weiß. Aber wo arbeitest du auch noch deine, wie gehst du mit den Stücken um? Reduzierst du die Strukturen oder bringst du deine eigenen Ideen ein? Wie entwickelst du das Arrangement? Wie gehst du da so ran?
Also, ich habe bewusst die Arrangements an sich jetzt so nicht verändert, weil ne, durch Urheberrecht und so weiter. Also wenn man einen Song
Okay.
covert, sollte man sich natürlich an das Original halten, weil man sonst Ärger bekommen könnte mit dem, der das Lied geschrieben hat. Also kann ich mir jetzt in dem Fall nicht vorstellen. So, aber trotzdem, so das war mir dann schon wichtig, dass ich das Arrangement so beibehalte. Was die Ausgestaltung dann angeht, versuche ich halt schon immer dann den Kerngroove oder die Kernenergie des Songs so zu erkennen und das dann halt so zu spielen. Und ja, zum einen, wie ich halt eben gesagt habe, spiele ich es halt so Powerchord-mäßig, aber ich habe auch ein bisschen Sachen mit Zerlegung gemacht. Wenn es halt spezielle Gitarrenriffs oder bestimmte Melodien gibt, die da drin vorkommen, nehme ich die natürlich auch irgendwie mit auf. Und es hat total Bock gemacht, vor allem, weil ich auch gemerkt habe, wie vertraut ich mit diesen Arrangements bin, wie vertraut ich mit diesen Soli bin. Und es hat einfach total Bock gemacht, so zu spielen. Und ich erinnere mich auch noch früher, als ich klein war, Stichwort Rockpiano und Musikschule, dass ich immer mal dachte, Mann, ich würde eigentlich gerne Gitarrensongs auf dem Klavier spielen. So ein bisschen, naja, so war es auch damals schon in mir drin. So, weil wenn ich zum Beispiel auch, also immer wenn ich Songs geschrieben habe, eigene auch für und meine Bands, habe ich das auch immer am Klavier gemacht, weil das einfach leichter war für mich. Und da habe ich dann natürlich auch immer so die Gitarren imitiert, so wie der Ingmar das gespielt hätte oder so. Oder keine Ahnung, wie man das halt so von seinen Helden kennt. Und das jetzt so ein bisschen auszuarbeiten für mein eigenes Punkrock-Piano-Ding, da geht was. Ich glaube, das haben halt noch nicht so viele gemacht und das macht total Spaß.
Hast du auch schon mal überlegt, so eigene Songs mit reinzubringen, auch von deinen eigenen alten Bands mit in dein
Ja.
Soloprogramm?
Ja, total. Also ich habe, wenn ich, ich komme ja ins Kuba, deswegen machen wir auch das Interview, aber da spiele ich auf jeden
Genau.
Fall auch ein D-Sailors-Cover. Das hat sich eigentlich so einfach so ergeben. Mein Plan ist tatsächlich, dass wenn ich diese Cover-EPs veröffentlicht habe, dass ich ein eigenes Album schreiben will. Und zwar ein eigenes Album in dem gleichen Stil. Also eben, ja, Punk-Songs mit Cello und Klavier. Und jetzt, ich habe ja diese erste 5-Song-EP mit dem NOFX, Propagandhi, Bad Religion, also diese California-Punk-EP, die ist ja schon raus. Jetzt gerade mischen wir die Deutsch-Punk-EP oder die Punk-Rock-Piano-EP 2, wo halt deutsche Songs drauf sind. Und das bildet dann quasi mein Live-Set. Also ich spiele quasi fünfmal Melodic Hardcore und fünfmal Deutsch-Punk. So quasi als, ja, das ist meine musikalische Sozialisation. Und wie gesagt, ich habe eigentlich kein Interesse daran, wirklich ein Coverprojekt zu machen. Eigentlich hätte ich Bock, halt zumindest mal ein eigenes Album zu schreiben. Eben ja, mit Songs, die im gleichen Style sind und auch auf Deutsch. Also mal schauen, wie das wohl wird.
Mir ist aufgefallen, du hast, glaube ich, aber schon 6 verschiedene Stücke aufgenommen, ne? Also auf Englisch.
Stimmt, ich habe letztes Jahr hat mich so eine Band total geflasht. Die heißen Turnstile, so eine
Genau.
Ami-Hardcore-Band.
Mystery.
Und ich weiß auch nicht, also ich habe das Album kam raus und so, ich habe das gehört und du wirst es wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung kennen, neue Bands, wenn man die hört, die hauen einen ja nicht mehr so aus den Socken. Und das Album, ich weiß nicht, die haben auch so ein mega Video dazu gemacht und so. Und irgendwie kam ich dann so auf die Idee, ey, das muss ich einfach am Klavier covern und habe ich gemacht. Und diese Band geht mittlerweile auch so vollkommen durch die Decke. Also damals war schon klar, das Album ist schon ziemlich gut, aber die sind jetzt wirklich, glaube ich, auf dem Weg zu internationalem Superstar-Dome. Genau, und das haben wir zum Beispiel auch im Live-Set gespielt. Also einfach ein super Song.
Also
Genau.
Mystery kommt dann auch.
Mystery kommt dann auch, also ein Live-Programm. Und
Genau. Gibt es irgendwelche sonst Einflüsse, die du speziell in Richtung Piano Solo hattest? Du sagst jetzt, machst sehr viel Gitarren, versuchst zu übertragen. Ingmar ist dann Einfluss.
ja, nee, also ich habe echt keinen Klavierkünstler irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, wow. Ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, so Ben Folds zum Beispiel ist einfach mega, den auch spielen zu sehen. Es gibt mittlerweile auch ein paar deutsche Pianisten. Jetzt so, seitdem ich das mache, kommen immer Leute an und meinen, ja, oh, hast du das schon gehört, hast du das schon gehört? Aber man hört das dann immer nur so ein bisschen nach. Also weiß nicht, so Nils Frahm oder so, das ist mir echt irgendwie zu arty. Das kriegt mich irgendwie gar nicht. Vielleicht ist das live nochmal was anderes, wenn man dann so klangkunstmäßig auffährt. Und dann so Neoklassik-Typen kenne ich eigentlich nicht. Gibt bestimmt auch gute. Chili Gonzales ist natürlich auch geil.
Kenne ich nicht.
So ein, aber ich bin ein Gitarrenmusik-Typ. Also wenn du hier meine Plattensammlung durchgehst, da ist auf jeden Fall viel Gebrate dabei. Und, oder vielleicht mal ein bisschen Hip-Hop oder so, aber so reine Klaviertypen, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also Danger Dan, ja, Hut ab vor Danger Dan. das ist schon ziemlich geil, dass er das gemacht hat. Aber meine Idee hatte ich vorher schon. Vor Danger Dan. Deswegen kann ich mich immer dem Vorwurf, kann ich dem Vorwurf begegnen, ich würde jetzt hier einen auf Danger Dan machen. Das meine ich. Das war Zufall.
Ich fand ein ganz interessantes Beispiel Ben Folds. Das ist für mich Gitarrenmusik ohne Gitarren.
Mhm. Ja. Ja, total. Also der ist echt krass. Habe ich dann aber auch nie gehört, ne? Kam halt eben auch Leute zu mir und meinte, ey, hör mal die erste Ben Folds und so. Und dann, es gibt auch so ein geiles The Cure-Cover. So ein Live-Video auf YouTube. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Song. Aber total beeindruckend. Also das würde ich auch gerne können. Und es gibt noch eine Band, die heißen The Hold Steady aus Amerika. Und die haben ein Album gemacht mit so einem verrückten Pianisten, der auch ziemlich, ziemlich geil war. Also es gibt so ein paar Songs, wo ich dann immer dachte, wow, so kann ich mir das auch gut vorstellen. Aber genau, wer weiß, vielleicht ist jetzt ja die zweite Hälfte meines Lebens, widme ich mich mir dann mal ein bisschen mehr der Klaviermusik.
Also könntest du dir auch vorstellen, andere Genres am Piano zu präsentieren, nicht nur Punkrock?
Hey, das weiß ich nicht. Ich habe letztes Jahr angefangen, ja, die Sachen aufzunehmen und rauszubringen. Und dann hat mich ein Booker kontaktiert und der hat mir vorgeschlagen, ob ich nicht eine monatliche Reihe machen will in einem Club in Berlin. Vielleicht ist es auch schon 2 Jahre her. Also wegen Corona hat es nicht stattgefunden. Aber er meinte, dann machst du einen California-Punk-Abend, dann machst du einen Deutsch-Punk-Abend, dann machst du einen Ska-Punk-Abend, dann machst du einen East Coast-Hardcore-Abend, dann machst du einen Oi-Abend. Und man lädt sich halt Gäste ein, irgendwie, die Bock haben, irgendwie das zu machen. Und ich fand die Idee eigentlich total interessant, dachte aber so, boah, ey, was für ein Stress. Jeden Monat da irgendwie diese 5 Songs an den Start bringen. Weißt du, das meine ich ja eben schon. Also eigentlich würde ich lieber eigene Songs dann machen. Aber was ich nicht ausschließen will, ist, dass man halt vielleicht auch so Kollaborationen macht oder so. Oder halt eben zu sagen, hey, wenn ich in Jülich spiele, weiß nicht, vielleicht habe ich einen alten Kumpel, David oder so, vielleicht hast du ja Bock, machen wir noch ein No Use for a Name Cover oder so. Also, weißt du, so ein bisschen auch am Abend bei Konzerten vielleicht einfach zusammen Musik zu machen und noch einen Song dazu zu nehmen, den jemand anders super fand. So, das fand ich eigentlich geil. Aber ich plane nicht jetzt, glaube ich, mehr Cover-Alben im Studio aufzunehmen irgendwie. Ja, genau, muss man jetzt mal gucken. Also ich habe irgendwie noch nicht so weit gedacht, es ist gerade halt irgendwie so viel los und ich finde es auch okay, wenn es ein bisschen spontaner gehalten ist. Aber genau, gut, dass wir darüber geredet haben. Vielleicht muss ich den David mal anrufen.
Ja. Deine EP bekommt man aber nur als digitales Download.
Genau, im Moment ist sie nur digital, ich habe das selber veröffentlicht. Jetzt kommt quasi, wir machen jetzt gerade diese 5 deutschen Songs fertig und damit wollte ich anfangen, die im Herbst so nach und nach zu veröffentlichen. Muss man heutzutage ja so machen, weil sonst geht das ja alles total unter, so im digitalen Wahnsinn des Jahres 2022. Aber es gibt tatsächlich ein Label, das Bock hat, die EP 1 und die EP 2 als Schallplatte rauszubringen.
Ja, das wäre super.
Und es gibt auch eine Tournee nächstes Jahr im Februar. Und wir versuchen das eigentlich alles gerade so zu deichseln, dass die dann auch rauskommt. Wir halten das noch so ein bisschen geheim. Das ist jetzt quasi exklusive News für deinen Podcast.
Hinterkopf.
Oder für den Hinterkopf. Weil, du hast bestimmt gehört so von der Vinylkrise, Presswerke überlastet, Wartezeiten und so weiter. Also im Moment gibt es Wartezeiten zwischen 6 und 9 Monaten. Boah. Da wissen wir halt noch nicht so genau, ob wir es halt bis Februar fertig kriegen. Wir versuchen es aber. Genau, und dann gäbe es quasi auch eine offizielle Veröffentlichung dazu. Und ich muss auch sagen, also dass das jetzt eine Platte wird, das wird einfach total, wird ein gutes Album. Also klar, auch nur ein Coveralbum, aber schon irgendwie so auch mein Coveralbum.
Was sagen wir eigentlich für Leute, die sich interessieren, wir wollen das gerne, aber uns reicht das schon, down zu loaden. Wo kann man das?
Ach so, runterladen und kaufen macht man am besten bei Bandcamp. Das ist so ein Independent-Netzwerk. Weiß nicht, womit man das vergleichen kann, aber da können quasi die Bands selber ihre Platten einstellen und die Leute können das runterladen und das Geld landet direkt beim Künstler. Weißt du, das geht dann nicht über irgendeinen Vertrieb oder so. Und die kriegen natürlich auch einen kleinen Anteil, einen kleinen Share, aber das ist okay. Also es ist für viele Indie-Artists, glaube ich, auch ein guter Weg, sich selber zu vermarkten. Und ansonsten kann man es aber natürlich überall bei allen Streaming-Portalen hören. Und ich habe ja auch ein paar Videos gedreht und so, kann man bei YouTube angucken. Genau. Und es kommt eine Kassette auch raus. Und zwar, wenn ich auf Tape, wenn ich in, ich spiele in Jülich in Kuba und ich spiele noch auf dem Sound of Suburbia Festival in Mönchengladbach.
Stimmt, einen Tag später.
Und der Veranstalter, der hat ein Label. Also der Veranstalter dieses Festivals hat ein kleines Label. Und der meinte, ey Uli, soll man nicht eine Kassette rausbringen? Und dann kommt wahrscheinlich Mitte August. Aber nur meine erste EP. Die zweite muss ich natürlich noch ein bisschen geheim halten als, als Kassette raus. Die Seite 2 wird freigelassen für das eigene Mixtape. Genau. Da könnte man die Originale drauf spielen, zum Beispiel, wenn man wollte.
Ja. Genau, mittlerweile ist ein neuer, weiterer Song da, Mystery von Turnstile. Ist damit auch eine Veröffentlichung geplant?
Der kommt wahrscheinlich drauf. Als Bonustrack aufs Tape.
Na, nur aufs Tape.
Nur aufs Tape. Aber hey, mal gucken. Ich meine, ja, wer hört denn schon noch Tonträger heute, außer mir? Ich bin halt echt mal total gespannt, wie das wird, weil viele auch Interesse, oder also viele haben sich auch gemeldet und sagen, dass sie kommen wollen und so. Und ich bin ja froh, dass ich jetzt schon mal ein Konzert gespielt habe. Das ist jetzt nicht das allererste irgendwie, aber ich glaube halt so dieses Zusammenkommen ist so wichtig in der Corona-Zeit, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Corona hat so Pause gedrückt und alle haben nicht weit mehr nach vorne geguckt, sondern eigentlich zurück. Und deswegen so auch dieses Coverprojekt und so, ich cover jetzt die Songs meiner Jugend, ist ja auch irgendwie so ein Produkt oder ein direktes Ergebnis davon. Und ich habe auch schon das Gefühl, wir müssen halt wieder zusammenkommen. Wir müssen uns wieder sehen und es muss halt irgendwie was Echtes im Raum passieren. Wenn alle nur zu Hause vorm Internet rumhängen und so, das geht auf Dauer halt nicht gut. Und deswegen freue ich mich so auf den Abend, auch wenn ich da ganz nackt mit meinem Linoleum-Klavier sitze und halt ein paar Songs spiele. Ich hoffe, ich kann halt alle nochmal ein bisschen zusammenbringen und vielleicht ein bisschen von dem Spirit, den es früher gab, da wieder erwecken. Obwohl ich glaube, es ist halt wirklich heute einfach leider alles anders. Mehr als ein Nostalgieabend kann es wahrscheinlich nicht geben. Aber wer weiß. Weißt du, vielleicht, also eine kurze Geschichte noch. Seit ich bei Terrorgruppe wieder, oder als ich bei Terrorgruppe eingestiegen bin, habe ich viele Konzerte ja gespielt, auch im Punk-Rock-Kontext. Und habe super viele Leute wieder getroffen, die ich auch früher aus D-Sailors-Zeiten noch kannte. Und ganz oft war es so, oh, hier, ich war bei dem Konzert, da waren nur 10 Leute so, aber das war so ein geiler Abend, ne, wo man als Band ja immer dachte, oh fuck, jetzt sind wir 800 Kilometer gefahren, da sind nur 10 Leute. Und dann treffe ich ihn aber wieder und dann sagt er, ey, wie geil das war, dass ihr da wart, so, ne? Und das so, ja, vielleicht wenn auch in dem Moment man nicht so erkennt, wie viel wert das ist, was man da gerade macht. Weißt du, vielleicht hat es doch jemandem was bedeutet so. Und das muss man halt irgendwie weitermachen. Und ich habe so das Gefühl, das Punkrock-Piano, damit habe ich jetzt erstmal was gefunden, womit ich halt vielleicht noch ein paar Sachen weitergeben kann oder vielleicht auch eine Stimme habe oder, naja, vielleicht den Leuten noch davon erzählen kann, wie wichtig es ist, so kulturelle Freiräume zu schaffen und ja, was weiterzugeben, weißt du? Weil da, also wenn ich in Jülich was gelernt habe, dann wurde mir da so viel weitergegeben, von dem ich heute immer noch profitiere und von dem ich denke, das müsste man noch viel mehr Leuten weitergeben. So. In Jülich hat halt alles angefangen, ne? Man kommt dann irgendwie dahin zurück und spielt die Songs, die wir halt früher auch da gehört haben. Ne? Das ist halt der Kreis. Und eben auch nochmal einen D-Sailor-Song zu spielen und alle wiederzusehen und ich hoffe, dass alle Zeit haben und so. Das ist mir einfach total wichtig. Und auch diese Connection noch zu behalten nach all den Jahren. Mal gucken. Also ich hoffe, dass einer kommt. Im Moment sieht die Resonanz ja ganz gut aus. Und die Kneipe kriegt man ja eigentlich auch ganz gut voll.
Ich werde kommen. Einen hast du.
Ja, super. Bring noch ein paar Freunde mit.
Mach ich. Perfekt. Ja gut, dann danke ich dir.
Ja, Arne, vielen Dank dir auch und bis bald.
Bis bald.
Okay, bis dann.
Ciao, Uli.
Ciao.
Das war's mit unserem herzoglichen Podcast. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, freuen wir uns über euer Abo und Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.